N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
Herzlich willkommen beim Podcast Radio Detektor FM. In diesem Jahr sind wir offizieller Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Und wer die Gelegenheit hatte, bei uns hier mal am Stand vorbeizuschauen oder uns vielleicht einfach bei Twitter, Facebook oder Instagram folgt, der hat vielleicht mitbekommen, was uns unterscheidet von vielen anderen Ständen hier auf der Messe. Denn ihr könnt uns live beim Arbeiten zusehen. Hinter mir sitzen nämlich die Kolleginnen und Kollegen und bereiten Gespräche vor, schneiden Interviews oder packen Sachen in unseren N99 Podcast-Feed. Und warum erzähle ich euch das? In unserem folgenden Gespräch geht es nämlich um Arbeit und um Arbeitsorte, denn der Musiker und Autor Peter Licht lädt uns in seinem Roman mit dem wunderbaren Titel Ja, okay, aber in ein Gemeinschaftsbüro, einen sogenannten Coworking Space ein, und der Erzähler will dort unbedingt sein Projekt voranbringen, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Über Production Value, das Vorankommen und seinen Mind sprechen wir mit ihm persönlich, und deswegen sage ich einfach Hallo Peter Licht hier in unserem Space.
Hallo Christian.
Beim Lesen des Buchs wird erschreckend schnell klar, wie viele Versprechungen der modernen Projektearbeitswelt doch ziemlich inhaltsleer sind. Der Erzähler kommt überhaupt nicht voran.
Oh nee, da würde ich dem würde ich komplett widersprechen. Also das Ganze, klar, am Anfang kommt er nicht voran. Er hat zwei sehr gegenläufige Tendenzen in sich, zwei Aufforderungen. Das eine ist die Frage zu beantworten, was soll ich tun? Denn er weiß nicht, was er tun soll. Wie es mir manchmal ergeht und wie es vielen Leuten um mich herum, also ich glaube, das ist ein allgemeines Phänomen, ich weiß nicht, was ich tun soll, und im gleichen Maße hat er aber die Aufforderung, er will unbedingt vorankommen, und das, ja, genau. Und jetzt hast du gesagt, er kommt nicht voran. Aber am Ende des Buches ist er gewaltig vorangekommen.
Das stimmt.
Und es hat sich sehr viel ergeben. Und insofern ist das Buch ein Buch über die Freiheit aus Zuständen, in denen man nicht, in dem es klemmt und in dem man blockiert ist, dann am Ende sich irgendwie rauszuwursteln.
Ja. Und sich auch vielleicht so ein bisschen auch zu lösen von diesem Zwang, produktiv sein zu müssen, oder?
Ja, also es geht vielleicht eher um das Bewusstsein, was man da macht. Ja, vielleicht lösen aus dem Zwang. Naja, es hört sich für mich ein bisschen zu
Wie würdest du sagen?
Ich würde das sagen. Also er geht einfach rein in die verschiedenen Zustände und Befindlichkeiten seines Lebens, und er befreit sich, und vielleicht ist am Ende das, was ihn befreit, ist die Art, wie er die Welt betrachtet, oder die Poesie am Ende. Oder also, ja, also Poesie hört er sehr viel. Er schreibt sogar aber auch einmal ein Gedicht. Also es ist jetzt nicht, dass er am Ende nur noch Gedichte schreibt, sondern die Wirklichkeit umgibt uns ja alle und ist einfach schon auch ein starres Gebilde. Und aber in seiner Innenwelt gibt es eine harte Auseinandersetzung mit dem. Ich glaube, man muss das lesen. Man kann das an der Stelle jetzt gar nicht so genau beschreiben.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht nur ein Buch, was von der Befreiung von Zwang handelt. Es ist eine Beschreibung der Enge, die unsere Arbeitswelt und unser gesellschaftliches Leben bedeutet. Der Kapitalismus und
es ist. Was mir,
weite Felder.
Ja, es ist weite Felder, aber deswegen reden wir auch vielleicht drüber. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, wie du so beschreibst, gerade am Anfang, wie er so ständig versucht, was Produktives zu machen, aber dann immer wieder in andere Zustände kommt. Also dann schreibt er mal ein Gedicht über Laminat oder erstmal versucht er ein Nickerchen zu machen, klappt auch nicht so richtig da im gemieteten Büro und so. Also er ist wirklich so ein bisschen auf der Suche.
Ja, er ist total auf der Suche. Er mietet sich ein in diesen Coworking Space, in dem er sich nicht alleine dann befindet. Das ist eben eine Einrichtung. Da sind sehr viele andere Leute unterwegs. Es ist ein Panoptikum von anderen Menschen, Freiberuflern, aber auch Angestellten, Arbeitenden. Und er ist in diesen Räumlichkeiten oder an diesem Ort und ja, hat da sein kleines Kabüffchen, in dem er aber auch eine Matratze hat, weil er manchmal so
das gefällt mir auch,
zertrümmert ist von seiner Arbeit, von der Aufforderung an ihn, dass er produktiv sein soll, und er ist es eben aber nicht, und es ist auch ein Matratzenroman.
Es ist auch ein Kaffeeroman, wenn wir schon bei Gegenständen sind. Es geht ganz viel um Kaffee. Dabei trinkst du gar keinen.
Also es geht sehr viel um der Kaffee ist für mich eine Metapher, und es gibt an eine Stelle im Buch einen Satz, der heißt kein Kapitalismus ohne Kaffee. Also der Kaffee ist einfach ein irres Getränk, der auch eine tolle Metapher und ein tolles Bild ist für den Kapitalismus. Und der Kaffee hat zwei extrem gegenläufige Tendenzen in sich. Auf der einen Seite ist es die Verheißung nach einer Pause und damit auch einem Ausstieg aus dem System. Und im gleichen Maße ist es es ist der Wunsch nach Betankung mit Energie und nach Push. Also Push und Pause in einem Schluck. Und ich finde, das muss man so einem Getränk erstmal nachmachen, dass er so beides bringt. Die Idee war, ein Buch zu schreiben, in dem auf jeder Seite eine Tasse Kaffee getrunken wird. Das habe ich nicht ganz durchgehalten.
Das hat nicht ganz geklappt,
nicht
würde ich
ganz,
sagen.
Nee. Aber es kommt schon viele Kaffee, es reicht auch schon, wenn ein gefüllter Kaffeebecher irgendwo bereitsteht. Irgendwann allerdings gibt es auch so eine Art, so einen Aufstand gegen das Prinzip Kaffee. Und ab dann wird im Roman, das ist eine relativ krasse Szene, aber dann, ab da wird dann kein Kaffee mehr getrunken. Ja. Bis dann am Ende wieder es gibt eine Person, die heißt der, von dem man nicht weiß, was er tut, und der versorgt sich dann, nachdem dieses ganze Geschehen, also was den Kaffee auslöscht, nachdem das dann vorbei ist, dann kriegt er dann so eine Lieferung von diesen Kaffeekapseln, und er fängt dann wieder neu
an. Von dem Kaffeekapsel-Schauspieler.
Von dem Kaffeekapsel-Schauspieler, genau.
Ja, finde ich spannend.
Kaffee ist ein ganz wichtiges Element in dem, so ein Running Gag oder so ein Leitmotiv, was da so durchläuft.
Ja, finde ich total interessant. Soll man ja nie machen, Autoren mit anderen Autoren vergleichen, aber Sven Regner im neuen Buch schreibt auch ganz viel über Kaffee. Ja. Da geht es darum, Anfang der 80er in West-Berlin kommt der Milchkaffee auf, und das ist auch so eine, da ist der Kaffee so ein Zeichen für so eine gesellschaftliche Zäsur. Also es ist schon interessant, wie so ein Alltagsding, tatsächlich auch für so gesellschaftliche Veränderungen stehen kann. Und ich glaube, wir kennen das alle irgendwie, wenn wir so durch die Straßen der üblichen Coworking-Gegenden laufen, da ist überall ein Röstgut und frischer Kaffee und so.
Also ich habe dann auch im Zuge dieses Romans recherchiert, und wie präsentieren sich die Coworking-Space-Anbieter, die am Markt sind, die beschreiben dann ihre Räumlichkeiten. Also eigentlich sind zwei Sätze, wir haben so und so viel Platz und wir haben eine Siebträger-Kaffeemaschine, die hochwertigen Kaffee verzapft und als Turbine des Kapitalismus, die euch jetzt mit Energie versorgt.
Ja, ja.
Und das finde ich so toll. Und ich musste dann, wenn ich mich selber beobachte, wie viel Tage und wie viel Zeit meines Lebens ich um irgendwelche Kaffeemaschinen verbracht habe, mit anderen kreativ oder nicht kreativ arbeiten oder einfach mit Leuten. Und es ist einfach eine große Sehnsucht auch um diese Maschine, dass man sich darum versammelt. Und die Kaffeemaschine ist auch immer warm. Das ist auch so das warme Herz dieser sozialen Skulptur, ist die Kaffeemaschine. Und das finde ich toll.
Naja,
ich habe dann irgendwann angefangen, so die Analogie, zwischen der Militärtechnik, der Krieg ist ja der Vater aller Dinge, das wissen wir ja alle, und aber in dem Fall ist die Kaffeemaschine ist der Vater aller Dinge, und ich habe versucht, das zu finden, es ist mir nicht ganz gelungen, aber vielleicht gibt es ja da doch, ich habe geguckt, ob vielleicht die Konstruktion von Kaffeemaschinen, ob das nicht eigentlich auch aus der Militärtechnik stammt, weil wenn ich mir so alte Wochenschau Berichte von Beladen und von Kanonen, Haubitzen und
Gulaschkanone.
Die Gulaschkanone, ja, genau.
Vielleicht ist das nicht so weit entfernt. Ja. Müsste man mal recherchieren.
Ja. Und der Siebträger, das ist auch, man hat so eine Art Pulverkammer und man belädt es mit Pulver und klickt das dann mit so einem Bajonettverschluss dann rein, und dann wird die Energie gezündet und in die Welt entlassen. Und das ist eigentlich ein ganz kriegerischer Vorgang. Also was wir so in uns rein schießen.
Ja.
Und ja, da war ich dann auf der Suche, aber als die Recherche dann nicht erfolgreich war, dass dann der erste Kaffeemaschinenhersteller, das war ein Italiener, und ich habe gehofft, dass er vielleicht auch was mit Kanonen zu tun gehabt hätte. Und als ich das dann nicht fand, dann habe ich gedacht, ist egal, ich schreibe es trotzdem in meinen Roman rein, weil es eigentlich viel schöner ist, wenn es so wäre. Und ich glaube, am Ende ist es auch so. Es ist ein gemeinsamer, so ein Denken, wann ist das entstanden? Die Kaffeemaschine, sagen wir mal, 1890, vermute ich mal, dass die ersten Maschinen dann auftauchten. Und das ist auch, ja, auch die Zeit, in der so Militärtechnik sich so industrialisierte. Naja, ich bin frei, das ist ja mein Terrain, dann mein Roman. Dann stelle ich solche Bezüge auch auf, ob wenn sie auch eigentlich nur gefühlt sind.
Assoziativ passt ja auch die Dampfmaschine dazu eigentlich ganz gut.
Ja.
Ne? Also, ja, ja,
ja.
Was mir auch aufgefallen ist, oder was wahrscheinlich jeder Leserin und jedem Leser auch auffallen wird, ist, dass einzelne Worte immer mal wieder so groß geschrieben sind. Also Genuss, Mind, Space, Vorankommen. Ist das so ein bisschen wie das gescheiterte Mantra des Erzählers oder auch schon ein bisschen auch der Weg auf dieser Suche, so beides?
Ja, ich bin ja, ich bin ein Freund von, also ich betrachte schon die Sprache als auch als ein physisches Phänomen. Ich trage das ja auch gerne vor, wenn ich auf einer Bühne stehe, ich mache ja auch Musik oder ich bin auf Bühnen unterwegs, und ich finde, Sprache hat was Physisches. Das ist nicht nur ein mentales, stilles Phänomen, und das ist der Versuch, manche Begriffe so mit denen so eine Kraft zu verleihen und so denen was Monumentales zu geben, und dass die einfach lauter werden, wenn man dann liest. Und dann, wenn es ist an den Großbuchstaben und dann powert das mehr.
Ja, ja.
Ja, das ist so die Idee. Ich habe, wenn ich durch die Straßen gehe, habe ich manchmal wenn ich die Augen schließe oder auch nicht, sind manchmal so Schriftbänder, die da langlaufen und die das eigentlich beschriften, was ich gerade sehe. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise, weshalb ich das dann so mache.
Wie so eine Leuchtschrift so ein bisschen.
Wie eine Leuchtschrift, auch. Ja, wie so ein Zeppelin, der so ein Spruchband hinter sich herzieht, und dieses Wort fährt jetzt mit diesem Zeppelin durch diese Buchseite durch. Und ja, und so auch durch das Mind dieses Protagonisten.
Ja.
Auf einmal wird das dann ganz groß. Und ich finde, das Wort Arbeit hat ja eigentlich so eine spucklangweilige Attitude, die man eigentlich ja gar, wenn man da mal denkt, okay, was spüre ich eigentlich, wenn ich das Wort Arbeit höre, dann ist es, ganz oft hat das was sehr Tristes. Und wenn ich jetzt aber dieses Wort groß schreibe und das immer wieder wiederhole, dann kriegt das sowas impertinent Bedrängendes, das wie so ein Verfolgungswahn, dieses Wort Arbeit. Und deshalb habe ich das dann, ja, deshalb habe ich das manchmal so betont, und dass man sich, und die Idee dahinter ist, dass einem vielleicht klar wird, was man da macht.
Ja.
Also in kreativen Zusammenhängen wird ganz oft, wenn zum Beispiel Regisseure oder Choreografen oder auch Filmemacher oder so, so arbeite ich nicht. Also in dem Fall ist das Arbeiten eigentlich also wie eine Glücksverheißung, weil das dann ein schöner, weil das ist dann ein Ort der Freiheit. So kann man nicht arbeiten, und das, weil das Arbeiten eigentlich was Schönes, aber dieses andere Wort von Arbeit mit das Soziale und Arbeit, da hat Arbeit wie dieses marxistisch, dogmatisch oder ne, so diese andere Konnotation. Also ich finde, das ist ein sehr toller Begriff.
Ja. Später im Buch kommt dann auch noch ein alter Freund vorbei, der macht auch relativ wenig, könnte man jetzt rein auf so einer Sachebene sagen, aber im Gegensatz zum Protagonisten versucht er auch nicht die ganze Zeit irgendwas zu machen. Also er ist irgendwie ganz anders. Das wiederum macht mit dem Protagonisten dann auch was, ne? Also der...
Ja, Shorty kommt dann irgendwann.
Ja.
Ein uralter ein alter Freund oder Bekannter, und er weiß selber nicht, wie er sich jetzt da zu dem positioniert, und der besucht ihn er hat nur so ein kleines Bürokabüffchen, aber Shorty zieht trotzdem ein, weil er auch in so einer Notsituation ist. Er ist auch ein Outcast der Gesellschaft, der hat auch nichts mehr, hat nur noch sein Auto und irgendwelche Müllsäcke, in denen seine letzte Habe drin ist, und der sozusagen ausgestiegen ist aus dem Ding, und der ihn ja jetzt da in so einer Notsituation besucht, obwohl diese Not eigentlich immer weitergeht. Und ja, also er lebt jetzt dann mit diesem alten Freund, der aber auch schräg ist, zusammen, und die Situation spitzt sich einfach zu, weil er sozusagen aus seiner Privatheit, aus seiner Abgeschiedenheit rauskommen muss, und weil er sich zwangsläufig verbinden muss mit jemandem.
Wo ich auch noch ein Lob verteilen muss, ist, in dem Buch gibt's sehr, sehr viele Gestalten, die dann da so auftauchen, so eine Allround-Künstlerin oder auch ein Typ, von dem niemand so richtig weiß, was er eigentlich macht, der wahrscheinlich irgendwie mit dem Vermieter auch was zu tun hat und so, oder sehr, sehr wahrscheinlich. Und da gab's hier von uns, von den Leuten, die das Buch gelesen haben im Team, gleich immer so die Assoziation, ah ja, das könnte doch der oder die sein, oder ich kenne jemanden, der ist so und so, also das macht dir auch Spaß, so Figuren zu zeichnen.
Ja, ne? Absolut. Also dieses Panoptikum von Leuten, da steckt, ja, das macht mir groß, ja, das macht große Freude, sich diese Menschen vorzustellen und dann auch in die Details zu beschreiben, was sie so ausmacht. Und der, von dem man nicht weiß, was er tut, zum Beispiel, der spricht immer ganz deutlich das R. Und das, seine ganze Sprache ist sehr vom R dominiert. Und der Hauptdarsteller hört am Ende dann, eigentlich immer, wenn dieser Mensch redet, hört er einfach nur diesen R-Laut. Und der Rest wird so weggerechnet. Und ja, ich glaube, also das ist der Versuch, so eine Wahrnehmung von anderen Menschen hier in Gang zu bringen, die irgendwie so irgendwie unerklärlich ist, und die Unerklärlichkeit und die Mystik, die in menschlicher Begegnung liegt, ist hier so dadurch so das Thema. Es ist nicht so ganz klar. Viele Figuren sind nicht ganz klar, wo die herkommen und wo die hingehen, aber sie strahlen eine Energie aus, und die ist sehr speziell.
Zum Beispiel die Allround-Künstlerin.
Ja.
Die hat auch so einen ganz besonderen Zauber.
Die hat auch einen ganz, das ist eben eine Allround-Künstlerin, die durch ihre Projekte so durch.
Die kann auch gut Förderanträge schreiben,
offensichtlich. Die kann sehr gut Förderanträge anschreiben. Ja, und ist, und die fragt ihn dann, ob er mitmachen will bei einem Dokumentarfilmprojekt, in dem, das heißt Männer reden über Krise, und da fühlt er sich auch sofort geehrt, und er möchte auch gerne was zu tun haben mit dieser Allround-Künstlerin, die macht eben, und dann soll er eben über seine Krise reden, er soll als prototypischer Mann über Krise reden, und er fragt sich dann, warum soll ich jetzt über Krise reden, was ist eigentlich mein Thema, warum, ich verstehe gar nicht, was mein Beitrag dazu sein soll, und dann meint sie aber, nein, du bist genau richtig, das ist total super, rede du einfach, du musst einfach nur reden, und dann ist das schon, Männer reden über Krise. Und irgendwann versteht er dann aber auch nicht, warum, was er da jetzt soll, und versucht diesen Job an einen auch im Working Space arbeitenden Architekten weiterzuleiten, der aber auch nicht so richtig versteht, warum.
Den er beim Kaffee trifft,
warum jetzt gerade er irgendwas zum Thema Männer reden über Krise, so, warum er da was beitragen soll. Und ja, das hat sehr viel Freude gemacht, einfach diesen Satz aufzuschreiben: Männer reden über Krise. Und ich, wenn ich mich umhöre und oder was ich alles lese, ist es ganz, also Männer reden über Krise ist ein gesamtgesellschaftliches Großphänomen, und ich habe versucht, das dann eben so reinzubauen hier und dann auch aufzuhauchen zu lassen in dieser kleinen prototypischen Welt meines Coworking Spaces im Oman.
Ja. Viele Männer reden ja auch in Podcasts dann miteinander über verschiedenste.
Ja, das ist ja wunderbar. Ich rede auch, ich meine, das ganze Buch ist ein Reden über Krise. Ich finde das toll, aber ich finde es auch, ich finde es bezeichnend. Also ich glaube, ich würde, aber einfach um jetzt mal was rauszuhauen, ich glaube, Frauen reden nicht so viel über Krise wie Männer. Und das ist schön. So.
In der Öffentlichkeit.
Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Es reden auch viele Frauen über Krise. Aber ich glaube, der Mann ist schon das Krisenwesen dieser Zeit. Er ringt um seine Identität. Er weiß nicht, also es ist ihm viel abhanden gekommen, was auch gut ist. Und er hat auch allen Grund dazu, über Krise zu reden.
Ja, okay, aber heißt der jüngste Roman von Peter Licht. Er ist bei Tropen erschienen, hat 231 Seiten, kostet 20 Euro. Und ich sage vielen Dank für den Besuch hier beim Podcast Radio Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse.
Vielen Dank auch, ja.
N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.